Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um? In dieser Folge von «Endlich leben» reden wir über eine ganz besondere Freundschaft und ihr tragisches Ende. Die Freundschaft zwischen zwei jungen Frauen, der Angelika und der Sabrina. Sie haben sich im Theologiestudium kennengelernt und haben nebst dem Studieren fast jede freie Minute miteinander verbracht. Aber der Angelika ist es psychisch gar nicht gut gegangen. Sie war dunkel in ihr und sie wollte nicht mehr leben. Über das hat sie auch mit ihrer Freundin, der Sabrina, geredet. Aber sie hat ihr hoch und heilig versprochen, dass sie sich nichts antut. Es ist anders gekommen. Die Angelika hat sich das Leben genommen. Das war im Jahr 2006. Die Sabrina hat total den Boden unter den Füßen weggezogen und sie hat selber keine Kraft mehr gehabt, zum Weiterleben.
Es war in mir auch so dunkel und einsam, dass ich selber sehr depressiv war. Ich habe wie nicht mehr schön. Ich habe nicht gewusst, wie kann ich überhaupt weiterleben ohne sie. Ich habe wirklich nicht gewusst. Ich kann häufig auch nicht am Leben sein. Ich dachte, ich halte es nicht aus.
Es war ein langer Prozess zurück ins Leben für Sabrina. Sie hat trotz allem ihr Studium dann fertig gemacht, ist Pfarrerin geworden, später noch Professorin und hat sich auch wissenschaftlich ganz fest mit dem Thema Suizid auseinandergesetzt. Sie hat dazu geforscht, einen Blog und später dann auch ein Buch geschrieben, wo Hinterbliebenen von Suizid helfen soll. Über all das rede ich mit Sabrina Müller bei ihr zuhause am Küchentisch bei einer Tasse mega feinem Kräutli-Tee aus dem eigenen Garten. Ich habe auch Freude, dass sich Sabrina Zeit nimmt für das Gespräch. Das ist nämlich gar nicht selbstverständlich. Sie ist auch eine vielbeschäftigte Frau und immer zwischen der Uni Bonn in Deutschland und der Uni Zürich am Hin- und Her pendeln. Schön bist du dabei. Ich bin Evelyn Gutknecht. Ja, Sabrina, mega schön, dass ich heute bei dir sein darf. An diesem wunderschönen Tag, die Sonne scheint. Das ist so ein herrlicher Frühlingstag, wo es warm ist und es kommt mir fast ein bisschen komisch oder falsch vor, an so einem Tag über so ein düsteres Thema zu reden. Wir reden über den Suizid von einer von deinen nächsten, engsten Freundinnen. Wie geht es dir, wenn du heute, so an so einem Tag wie jetzt heute, einfach über das redest?
Ich meine, eigentlich ist es paradox, dass heute alles lebt und sprüht, oder? Und dass dort so ein junges Leben eben beendet worden ist. Ich meine, heute, und es ist schon ein Zeitchen her, kann ich gleich sagen, ja, es geht mir gut. Und ich kann den Tag geniessen und es ist schön. Aber natürlich, wenn du mich jetzt so fragst, spüre ich das Paradox gerade sehr, wie das so zusammenkommt. Und gleich finde ich, warum nicht an schönen, lebendigen Frühlingstag über Suizid reden? Vielleicht gerade umso mehr.
Weil es eben einfach eine Realität ist, ob jetzt ein schöner Tag oder ein wüster Tag, es gehört leider, zu unserem Leben dazu, dass Menschen auch sich entschliessen, zu ihrem Leben ein Ende zu setzen. Du hast dich auch sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt aufgrund von dem Suizid von deiner Freundin. Hast du das aufgearbeitet, auch indem du dann einen Blog geschrieben hast, ein Buch geschrieben hast. Auf das alles kommen wir noch. Als erstes nimmt es mich gerade Wunder, das Buch, das du geschrieben hast, heisst «Todsächlich». Das ist so ein bisschen ein Wortspiel. Ja, was beinhaltet der Titel? Warum hast du den gewählt?
Hey, ich habe einfach gefunden, es ist das tatsächlich und der Tod. Und es ist so krass real. Und es ist, du bist so vor vollendete Tatsachen gestellt bei einem Suizid. Und irgendwie ist dann das Wortspiel mit dem «tatsächlich» gekommen. Und ich dachte, ja, irgendwie so fühlt es sich an. Es ist wie ein Wort, wo das Gefühl so ausgedrückt hat, auch die Endgültigkeit und das nicht können wählen und nichts können machen. Das war so etwas. Und es war auch ein Spiel. Auf dem Buchcover hat es ein Graffiti drauf, ein Street Art. Das habe ich in Liverpool gefotet. Und ich habe das Gesicht angeschaut auf dem Street Art und so gefunden, genau, das drückt irgendwie Suizid aus. Das ist so tatsächlich. Also, es ist so, in Kombi mit dem Bild ist das so gekommen. Ja. Und ich fand, das Wortspiel drückt es wie so aus in einem Wort.
Bevor wir dann in die Geschichte eintauchen, möchte ich gerne über die Freundin reden, die Angelika. Weißt du, was habt ihr für eine Freundschaft gehabt? Was hat euch verbunden?
Also wir haben uns im Studium kennengelernt. Das war jetzt nicht eine Freundschaft von Kindesbeinen, sondern also wirklich im Studium. Aber wir haben uns sehr schnell sehr, sehr gut verstanden. Also Angelika war extrem scheu. Ich bin eher extrovertiert oder einfach nicht scheu. Und habe aber sie dann in einem Seminar gesehen und einfach gefunden, die sieht so sympathisch aus. Die ist, irgendwie hat sie mich interessiert. Und ich bin auf sie zu und gesagt, hey, wollen wir nicht zusammen Hebräisch lernen? Also wir haben beide Theologie studiert. Und sie war total überrascht gewesen. Sie hat ja gerne und dann haben wir angefangen zusammen lernen. Und aus dem ist wirklich extrem enge Freundschaft geworden. Wir haben auch eine Zeit lang WG gehabt. Sie war meine Trauzeugin gewesen. Wir haben im Studium wirklich alles zusammen besucht, zusammen gelernt, über ein paar Jahre. Und
sehr intensive Zeit völlig, auch, also, ja. Wo wir zusammen verbracht haben, viel Freizeit miteinander.
Genau,
das teilt auch. Hobbys.
Mhm. Ja, genau. Also wie das Studium zusammen, was halt ein grosser Teil war. Und dann haben wir beide total die Leidenschaft gehabt und haben in verschiedenen Kirchengemeinden aber in der Jugendarbeit geholfen, in CEFI geholfen. Also wie auch die, wir haben so in der Freizeit Ähnliches gemacht. Wir sind beide mega gerne aus in der Natur gewesen. Ja, und so ist dann das wirklich durch das Studium und das wie gewachsen und es ist auch spannend, wir sind so sehr unterschiedlich in gewissen Bereichen von Personen gewesen, aber zwei, die sich sehr gut ergänzt haben. Mhm. Sie so von ihrer ruhigen Art, ich eher mal quirlig und aber es ist wirklich eine coole Kombi gewesen.
Und würdest du sagen, haben wir auch alles miteinander geteilt, was so Sorgen, Nöte, Ängste, sind wir auf dieser Ebene verbunden gewesen?
Ja, sehr viel. Also wirklich total viel. Und darum ist die Beziehung auch so intensiv. Das war ja nicht nur, wie wir nicht zusammen sind gewandert oder so. Sondern es war wirklich, wie wir extrem viel austauscht haben und extrem viel zusammen geteilt haben, auch wenn es jetzt ihr nicht gut gegangen ist und mir nicht gut gegangen ist. Also ich habe wirklich sehr viel auch von ihr gewusst. Und es ist auch noch spannend, ich glaube, im Theologiestudium, wo du eben auch viele existenzielle Fragen hast. Ich meine, du bist irgendwie 23, 24 und hast ein Semester lang ein Seminar über Sterben und Tod oder so. Also es ist halt wie nochmal eine andere Auseinandersetzung. Und ich glaube, es ist wie auch dort wie der Kombi von Interessen und einfach, dass es einfach gematcht hat.
Ja.
Ja.
Jetzt ist ja der Angelika auch nicht immer so gut gegangen, gell? Sie hat depressive Phasenzeiten durchlebt und hat das auch mit dir geteilt. Und dort ist auch mal die Angst in dir aufgekommen, die Angelika könnte sich etwas antun. Hat sie dann das auch so geäussert?
Ja, sie hat schon so geäussert. Also auch halt der Wunsch, der sehr stark war. Manchmal auch so die Selbstablehnung, fast der Selbsthass. Ja, und darum, das ist so schon eine Angst gewesen, die irgendwie mitgegangen ist bei mir. Sie hat mir aber auch hoch und heilig versprochen gehabt, dass sie sich nichts antut. Auch nochmal, ich habe dann dort eben geheiratet und bin länger auf Hochzeitsreise. Mhm. Und sie hat mir wirklich dort auch nochmal, bevor ich auf die Hochzeitsreise gegangen bin, meine genau Angst gehabt. Das haben wir versprochen. Sie hat mir noch ein Kärtchen geschrieben, wo sie mir das versprochen hat. Also, von dem her, es ist wie, ich hatte die Angst gehabt, aber ich habe mich auch bis zu einem gewissen Punkt auf das Versprechen verlassen.
Also hat dich das auch beruhigt, ein Stück weit? So?
Ja, und ich habe auch von der Theorie her gewusst, dass das eigentlich auch eine Hilfe kann sein, sagen, hey, bis dann und dann tue ich mir nichts an. Oder bis wir uns das nächste Mal sehen oder das nächste Mal hören. Also es sind ja dann manchmal auch kleine Abschnitte.
Ja.
Und ich habe dann auch geschaut, dass zum Beispiel andere gute Freundin von mir und sie, also die hat dann mit ihr abgemacht, oder sie sind ins Wochenende gewandert oder so.
Dass sie wirklich begleitet ist, oder?
Ja, genau, und ich habe gewusst, die zwei kommen gut aus und so.
Aber ich höre da schon raus, du hast dich ein Stück weit schon auch verantwortlich für sie gefühlt. Also du hast nicht einfach können, längere Flitterwochen mit dem Gedanken, ja, die Angelika kommt schon zurecht, sondern irgendwo eben hast du jemanden gesucht, der dann mit ihr Zeit verbringt.
Ja, das ist genau, das ist wie so ein bisschen mein Sicherheitsbedürfnis gewesen, wobei es ist auch dort, das ist eben auch spannend, es ist ja tendenziell eher wieder besser gegangen. Mhm. Und manchmal ist es halt auch so, dann, wenn es einem wieder ein bisschen besser geht, das habe ich nicht realisiert. Dann hast du eher die Energie quasi zum dich suizidieren. Manchmal ist es ein Paradox. Ja, aber genau, also ich bin nicht einfach völlig unbeschwert gewesen. Und gleich habe ich mich aber auch recht stark irgendwie auf die Versprechen verlassen. Mhm. Nicht nur auf die Versprechen, wir haben wirklich auch viele Pläne zusammen gehabt. Also wir haben auch abgemacht gehabt, dass wir, wenn ich zurückkomme, dass wir das Studium zusammen abschliessen, wir hatten nicht mehr lange gehabt. Wir haben schon beide jeden Vikariatsplatz gehabt, nebeneinander, zwei Gemeinden.
Als Pfarrerin.
Als Pfarrerin, genau. Also das Praktikumsjahr. Wir haben schon gesagt gehabt, du hast immer auch noch im Vikariat hast noch so Kurswochen, dass wir das Zimmer zusammen teilen. Also wir haben wirklich sehr viel Plan gehabt, bis hin, dass wir gesagt haben, das war noch nicht so voll fix gewesen, aber ja, wir könnten da unsere Pfarrstelle teilen, weil ich auch noch doktorieren nebendran. Und sie hat gesagt, das fände sie eigentlich auch noch spannend oder noch mal etwas anderes. Also wieso, wir haben eigentlich recht weit draussen auch recht konkrete Pläne gehabt.
Du bist ja dann mit deinem Mann eben frisch verheiratet in die Flitterwoche gereist, auf Amerika für längere Zeit. Es war geplant, dass ihr unterwegs sind. Das war im Jahr 2006. Und dann, dort, während dieser Flitterwoche, ist das Telefon gekommen, wo du erfahren hast, dass Angelika nicht mehr lebt. Dass sie Suizid gemacht hat. Wie präsent ist der Moment für dich heute noch, fast 20 Jahre später?
Oh, den vergiss ich nicht mehr. Aber was krass war, ist, glaube ich, also das Telefon ist, also ich bin im Bryce Canyon gsi und das ist so eine traumhafte Gegend, wer das kennt, und es ist so schön gsi, und dann kommt das Telefon und der Angelika, ihr Vater, hat angerufen und dann ist wie gesagt, sie ist, die Angelika ist tot. Und ich weiss, mein erster Gedanke war, hey, bitte einfach kein Suizid. Also weißt du, vielleicht war es das Herzversagen gewesen oder irgendetwas, aber einfach kein Suizid. Das ist so schnell gekommen, weil ich so irgendwie Angst davor hatte. Aber bei mir haben sich so die Bilder von dieser schönen Gegend und dem Telefon, die Gefühle haben sich wahnsinnig stark in mein Hirn, aber auch in Gefühle eingebrannt. Das ist wie, das habe ich so konkret vor mir gehabt.
Und ja. Was würdest du sagen, warum ist es so wichtig, dass es eben nicht ein Suizid ist? Was hat das geändert an der Situation für dich?
Viel. Also der Verlust ist eh da. Und all die Pläne und so. Also das, und der mega vertraute Mensch. Ich meine, so eine enge Beziehung. Das ist auch nicht etwas, wo man, ja, ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber wo man auch nicht auf das zweite Mal oder das dritte Mal im Leben hat. Aber beim Suizid ist wie gekommen, die Verantwortung, die Wut, die Scham, die Verzweiflung. Wieso hast du alle unsere Pläne gemeinsam weggeworfen? Ich hätte es merken müssen. Also der ganze Strudel von Gefühlen ist wie gekommen. Und ich bin in meinem Herzstillstand, ich hätte es auch extrem schlimm gefunden. Der Verlust wäre sehr schlimm gewesen, aber es wäre wie so, ich verstehe nicht, warum sie so früh gehen müssen.
Es wäre dann weniger um Schuld gegangen vielleicht. So
weniger um Schuld, um Wut, um Verantwortung, um hingeworfen versus quasi genommen wurde, einfach ein riesen Verlust, ein Unfall. Also wie, es löst wie andere Gefühlsketten aus.
Ja.
Und nicht, dass es Herzversagen in dem jungen Alter nicht auch mega schlimm gewesen wäre, weißt du? Also,
Ich möchte es auch nicht gegeneinander ausspielen. Es geht mehr ums Verständnis. Also, für dich hat es viel damit zu tun gehabt, dass eben die Schuldgefühle rum gewesen sind, sodass, hey, wie, also Schuld ihr gegenüber oder der Schuldzuweisung, hey, wie kannst du nur?
Ja, und eigene
und
Schuld.
Und gegenüber.
Ja, und ich hätte es doch spüren müssen. Wir sind so eng wie Freunde gewesen. Ich hätte doch das müssen merken. Und ich habe regelmäßig, gerade jetzt war noch nicht so WhatsApp oder so, genau. Ich habe doch regelmäßig SMS geschrieben, ich habe auch manchmal angerufen. Und wieso hast du nicht gesagt, dass es jetzt plötzlich so schlecht geht? Also es ist wie, ich würde sagen, im Hirn, aber auch emotional löst es wie so ein anderer Pattern aus. Also wie ein anderer Strudel. Und ich habe ja durch Studium auch, und aber auch durch meine Auseinandersetzung mit Suizid und so, ich habe ja schon etwas gewusst. Das ist jetzt nicht so, ich höre es das erste Mal, weißt du. Und das heisst, ich habe fachlich schon Sachen gewusst. Ich habe mich selbst damit auseinandergesetzt. Wir haben es eben ab und zu thematisiert. Ja. Und ich glaube, darum habe ich irgendwie auch so Angst davor gehabt, dass es da ist.
Mhm. Und eben, weil ja das vorher auch im Gespräch mit ihr mal Thema war, ist, dass sie sich die Gedanken macht, das ist für dich ja wirklich auch, ja, du hast dir überlegt, wie wäre das, wenn sie sich wirklich umbringt, oder hast du gehofft, eben, sie macht es nicht.
Ja, und halt einfach das Leben nehmen, einfach so ja, wegwerfen. Das ist das Paradox, was du am Anfang angesprochen hast. Oder? Wir haben so einen schönen Frühlingstag heute und es ist so schön. Es gibt so viel, was auch schön ist am Leben, nebst dem Schweren. Nebst, eben, ich bin auch länger Pfarrerin gewesen. Ich habe viel Beerdigung gemacht. Das ist ja nicht einfach, ich finde nicht alles schön und juppie, aber es hat so viel Schönes.
Mhm.
Und halt, man wirft auch das weg. Und natürlich weiss sie auch, und jetzt sowieso nach Schreiben von Blog und Buch noch viel mehr, das ist ja nicht, ganz wenig Suizide sind sehr bewusst herbeigeführt, ja, ich mache jetzt einen Lebensbilanz-Suizid, das ist eigentlich selten, sonst sind ja häufig dann doch, also wie ein Tunnelblick, wo immer enger wird, dass es keine anderen Lösungen mehr gibt.
Mhm.
Also es ist dann eben nicht einfach freiwillig und so. Und gleich, hey, es gibt so viel Schönes. Und ich habe auch viele Jahre gedacht, hey, das wäre so schön, wir könnten das jetzt teilen. Oder es wäre so schön. Immer wieder gedacht, hey, du hättest jetzt so Freude an dem. Also, vielmal das.
Mhm.
Das ist jetzt natürlich nach der, es sind bald 20 Jahre, oder? Das ist jetzt weniger stark. Aber ich habe das viele Jahre gehabt.
Ja. Ihr habt eine neue Hochzeitsreise abgebrochen. Du bist zurück mit deinem Mann in die Schweiz. Du hast mal in einem anderen Interview hast du gesagt, die Landung in Zürich war so wie die Bruchlandung in deinem Leben. Kannst du da mehr dazu sagen? Wie hast du dich gefühlt da?
Ja, also vielleicht das noch, wir haben nicht abgebrochen, aber wir sind zu Freunden gegangen. Okay. Ich habe eben länger in den USA gelebt, ich habe gemerkt, es geht nicht mehr. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe irgendwie so nichts zu sagen an dieser Beerdigung am Ganzen. Und der Suizid ist nicht ausgesprochen worden und mich haben so viele Leute kontaktiert. Das ist vielleicht etwas, was ich wirklich möchte mitgeben. Wenn es ein Suizid ist, redet darüber, sagt es einer Beerdigung. Das ist nicht, man muss sich nicht dafür schämen, aber es beugt vor anderen Suizid wirklich vor, es hat vorbeugende Wirkung und es entlastet auch. Ich habe bis zu 10 Jahre nachher haben mich Leute gefragt, und das habe ich wie irgendwie auch als einen Verrat empfunden. Und das habe ich ja vorher schon vor der Beerdigung und dann das auch miterlebt. Und eben auch viele Leute haben mich dann kontaktiert und ich habe gedacht, hey, das schaffe ich nicht.
An die Beerdigung zu gehen und
zu wissen, so tun, als wäre
das wird jetzt nicht benannt als ein Suizid.
Ja, und ich hätte sie gerne noch mal gesehen und habe auch gemerkt, das will die Familie nicht.
Mhm.
Und ich habe aber auch gewusst, dort halt wirklich aus dem Studium, es ist mega wichtig, eine verstorbene Person noch mal gesehen. Weil es einfach realer wird, auch wenn es hart ist. Das heisst, ich empfehle wirklich auch bis jetzt, die Leute gehen noch mal vorbei, und wenn es noch die Hand ist, die ihr noch mal könnt berühren oder sehen oder so. Aber genau. Und dann sind wir zuerst mehr als einen Monat bei Kollegen gewesen, zu Amerika, dann sind wir weitergereist und dann habe ich gewusst, eben, dann sind wir dann zurückgekommen. Das war 2 Monate nach ihrem Suizid gewesen. Und ich hatte schon sehr Angst gehabt. Und dann sind wir wirklich in Kloten gelandet und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das ist die Bruchlandung. Und ich habe gemerkt, von dort, wo wir gelandet sind, ich habe einfach kaum mehr funktioniert. Also es ist nicht mehr gegangen. Ich habe gemerkt, ich hätte ja nicht mehr lange gehabt zum Studiumabschluss. Ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr an die Uni gehen.
Ich so viel mit ihr verbindest.
Völlig. Das war ja so voll gewesen von Freundschaft, von Erlebnis. Wir haben die Theologische Fakultät von der Uni Zürich hat oben im Studierraum so ein Töckeli-Kasten. Wir haben immer zusammen getöckelt. Wir waren so ein gutes Team gewesen. Wir haben am Schluss alle besiegt und so. Weißt du, so Sachen. Und ich habe es nicht mehr geschafft. Und ich habe dann auch zuerst nicht mehr studiert und bin einfach zurückgekommen und ich habe im Studium als Lehrerin gearbeitet, um mir Geld zu verdienen, das habe ich wieder gemacht.
Mhm.
Aber alles andere ist wirklich nicht gegangen.
Also vor allem auch die Sachen, die irgendwie mit ihr zu tun hatten.
Ja, aber es war in mir auch so dunkel und einsam gewesen, dass ich selber sehr depressiv war. Ich habe nicht mehr schön gesehen. Ich habe nicht gewusst, wie kann ich überhaupt weiterleben ohne sie. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich wollte häufig auch nicht am Leben sein. Ich dachte, ich halte es nicht aus. Es
ist schon verrückt, wenn man denkt, du bist frisch geheiratet, du müsstest eigentlich gerade so in der Blüte von deinem Leben sein, oder? Honeymoon, Hochzeitsreise. Und das ist alles so überschattet worden, ja, von dem Verlust, von dem Suizid. Weißt du, wenn sie zum ersten Mal auch so Wutgefühl gegen die Angelika gekommen, im Sinne von, hey, jetzt hast du mir das während meiner Flitterwoche angetan, hast du mir so das verdorben eigentlich? Hast du so Gedanken irgendwann nicht gehabt?
Also jetzt das nicht konkret. Also ist jetzt nicht, du hast mir die Flitterwoche verdorben, aber Wut habe ich extrem viel gehabt. Also völlig, also im Sinne von, wie kannst du alles, eben mehr, wie kannst du einfach unsere Pläne einfach wegwerfen? Wie kannst du unsere Freundschaft einfach wegwerfen? Warum hast du nichts gesagt? Du, also, weißt du, so im Sinne von, du hast gewusst, wenn sie mir gesagt hätte, es geht mir sehr schlecht, ich wäre ins nächste Flugzeug gestiegen und wäre zurückgekommen, oder? Das ist mehr auch so wirklich die Wut gewesen und weniger, du hast mir jetzt die Zeit oder die Monate verdorben. Natürlich ist es nachher nicht mehr, ist es nicht mehr der Honeymoon-Ding gewesen, überhaupt nicht mehr, aber.
Das war nicht vordergründig gewesen, so.
Ja, aber es ist wirklich, es ist so, und wieso hast du dein Leben weggeworfen und das Potenzial und eben so viel auch die Freundschaft, ganz viel von dem ist gewesen. Und ich bin extrem geschwankt zwischen wahnsinniger Trauer, auch nicht mehr Sinn gesehen, Wut, aber auch Schamgefühl, habe ich jetzt müssen merken. Ich hätte es verhindern können, also weißt du, ich hätte doch etwas machen können, ich hätte es müssen merken. Und dann wieder totale Wut, wo ich einmal zuerst gar nicht gewusst habe, ich habe gar kein Ventil gefunden am Anfang.
Um das auszudrücken, oder?
Ja. Und ich glaube, es war für viele Menschen auch nicht verständlich gewesen. Also weißt, ich habe dann eher erlebt, dass die Leute Angst haben vor so starken Emotionen und auch nicht wirklich damit umgehen können. Und ich glaube, was eben auch noch etwas ist, bei einem Suizid ist so, dass häufig, manchmal ist viel Beerdigung, sind sogar im engsten Familienkreis, oder manchmal tut man es schon öffnen, aber dass halt dann die Trauer von der Familie wie gesehen, aber gerade bei einem Suizid von jüngeren Menschen hast du eben so sehr enge Freundschaften oder Leute, die hinterblieben sind, die aber nicht auf den ersten Blick gesehen sind. Und durch das bin ich auch sehr allein gewesen mit dieser Trauer.
Also hast du dich auch nicht so gesehen gefühlt?
Ja, gesehen halt von wem. Natürlich, mein Mann gesehen, dass es mir sehr schlecht geht. Wir haben damals als Studis, wo wir zurückgekommen sind, auch wieder in der WG gelebt, noch mit meiner Kollegin von mir. Und die zwei sind auch in dem Sinn sehr gut gewesen. Also, mein Partner, mein Mann ist halt eine sehr ruhige, ausgeglichene Person. Der lässt sich jetzt auch nicht, also weißt du, der hat jetzt nicht Angst, wenn es ihm schlecht geht. Und das heisst auch, er ist da halt recht nüchtern im positiven Sinn gewesen, hat nicht Angst gehabt davor.
Ja.
Und jetzt meine Kollegin, also Freundin, wo wir die Wege zusammen gehabt haben und ihre Partner auch, die sind eigentlich super gewesen. Eben, haben halt normal weitergemacht. Also das ist wirklich gut gewesen, aber ich habe halt auch gemerkt, wie viel dann weggebrochen ist. Viel Freundschaft auch weggebrochen und was für mich auch schwierig war, ich bin extrem aktiv gewesen in der Kirchengemeinde, ich bin Jugendarbeiterin gewesen, ich habe über viele Jahre Kommfunde gemacht und so weiter, viele Leitungsfunktionen gehabt. Und nach dieser Hochzeitsreise und dem Verlust war wie nichts mehr gewesen.
Also von dir her, du hast keine Kraft mehr, kein Interesse
also
mehr
da, dich investieren? Nein, ja, von der anderen Seite, ich habe wie bei dort mal Grenzen gekommen und habe nicht mehr geben und investieren, aber es ist wie nicht zurückgekommen. Also es ist ganz wenig Leute, die dann einmal nachgefragt haben oder gesagt haben, kann man die unterstützen? Oder irgendwas für das, dass ich sehr ein breites Netz hatte. Der gemeint, das sind so zwei Personen gewesen, wo ich damals das Gefühl hatte, ich quasi nicht fallen lassen haben.
Aber dranbleiben sind an dir.
Genau, aber, und das hat mich auch sehr ernüchtert.
Aber du hast ja mal gesagt, in einem Vorgespräch, das wir geführt haben, du hast dich einerseits extrem angefangen zurückzuziehen, aber du hast auch das Gefühl gehabt, das Umfeld zieht sich zurück. Meinst du, hat das auch damit zu tun, mit dem Tabu, das über dem ganzen Thema Suizid liegt?
Also ich kann nicht sagen, weißt, wie bewusst ist das wirklich gewesen, aber ich sehe schon, dass das durchaus auch damit zu tun hat. Und das sehe ich aber auch aus vielen Gesprächen. Also eben, ich bin ja nachher dann gleich Pfarrerin geworden und nachher bin ich Forschung und habe auch eben über Suizid geforscht und so. Und habe dann mit vielen Leuten geredet, die schon auch das Erlebnis gemacht haben, dass sie plötzlich sehr allein sind.
Mhm.
Und dass es ein Tabuthema ist, bis hin zu, ich weiss, wo ich schon an der Uni Zürich unterrichtet habe und mir Studentinnen erzählt haben, die die Brüder verloren haben durch Suizid und die dörfliche Struktur und die Leute wirklich die Strassenseite gewechselt haben, um ihnen nicht begegnen und so. Und das habe ich nicht nur einmal gehört.
Mhm.
Und das ist natürlich wahnsinnig krass. Also du hast den Verlust, die ganz, ganz schwierige Gefühle. Es ist auch ein unschwieriger Trauerprozess. Und dann noch die Angst vor den Menschen, die sich zurückziehen.
Mhm. Ist dann die Angst vor der Überforderung vom Umfeld?
Ja,
nicht wissen, wie reagieren, wie kann man darüber reden, kein Wort finden? Mhm.
Ich glaube, es ist ein Kombi. Also hilfe ich mich dem nicht aussetzen? Ich meine, wenn ich mich mit einer gerade frisch hinterbliebenen Person auseinandersetze, werde ich ja auch mit dem schweren Thema konfrontiert. Was ich auch sehe, ist, viele Leute, die Angst haben, ich finde die richtigen Worte. Ja, irgendwie habe ich Angst, ich mache etwas falsch. Und was manchmal auch ist, gell, jetzt eine hinterbliebene Person ist auch nicht immer einfach.
Mhm.
Also weißt du, im Sinne von, ich kann auch mal impulsiv reagieren oder nein, ich will nicht, kannst du etwas vorschlagen, nein, ich will das nicht machen oder ich kann nicht. Also ich kann sich auch abgrenzen und dort würde ich halt dann Begleitenden von Hinterbliebenen und Freunden, Freundinnen empfehlen, bleibt einfach hartnäckig dran. Und das muss nicht einmal sein, ich meine jetzt nicht irgendwie mega in Ausgang, aber es kann sein, hey, wenn wir nicht zusammen einen Kaffee trinken oder wenn wir nicht zusammen spazieren oder
einfach zeigen, man ist noch irgendwo da, man ist interessiert.
Ja, ich bin offen oder auch dann gar nicht die Erwartung haben, man muss immer über den Suizid reden, aber man darf auch mal.
Mhm.
Aber einfach nicht der komplette Rückzug, dass die Leute so alleine sind. Weil man sieht wirklich von der Statistik her, dass Nähe, Hinterbliebene von einem Suizid, also Touren, die haben einfach wirklich ein erhöhtes Suizidrisiko. Das ist sehr paradox, aber das steigt recht stark an. Und das heisst, die beste Suizidprävention ist eigentlich eine gute Suizidpostvention. Und so Menschen nicht allein lassen. Und
also Postvention heisst konkret?
Dass, wenn jetzt Trauernde nach einem Suizid, dass die weiter begleitet werden. Dass es Selbsthilfegruppen gibt. Oder dass Freunde, Freundinnen, Familie sich nicht zurückziehen. Dass man auch darüber redet, dass nicht einfach totgeschwiegen wird. Also, dass da wirklich ein Netz auch gibt. Und damals hat es jetzt, oder ich habe mich auch nicht zu wenig informiert, aber es hat jetzt weniger so Selbsthilfegruppen gegeben. Es gibt mittlerweile wirklich einige in der Schweiz, gerade für auch, junge Menschen und Jugendliche, die die Eltern durch Suizid verloren haben, neben mir, aber auch für Erwachsene und so. Und das würde ich in vielen Fällen auch empfehlen, weil es sind dann Menschen, die doch die ähnliche Erfahrung haben und eben die Scham, die Wut, das Wirrwarr, das Durcheinander, das Wechselbad einfach erkennen.
Mhm.
Ja.
Mhm. Weißt du, was hat das auch für deinen Glauben bedeutet? Ich meine, eben, du hast Theologie studiert, du hast eine Pfarrerin werden, du hast, ja, der Glaube war ja sehr zentral gewesen in deinem Leben.
Mhm.
Dann passiert so etwas. Was hat das bedeutet für deinen Glauben?
Also, bei mir hat es extrem viele Fragen gestellt. Und auch, ey, wie kann es überhaupt einen Gott geben oder Gott soll gut sein und dann lässt Gott so etwas zu. Also, ich habe sehr viel dekonstruiert. Das war so ein bisschen, ich kann es so vergleichen mit einem Böllen. Weißt du, Schicht um Schicht wegnimmst.
Also eine Zwiebel.
Also, ja, Zwiebel, genau. Also nicht ein Ball, sondern wirklich ein Böll oder Zwiebel. Natürlich habe ich Theologie studiert und auch gelernt, kritisch mit Fragen von Glauben und so umgehen. Aber das hat wie nicht das Gleiche, ich finde nicht das Gleiche gewesen als der Verlust, den ich wie gemerkt habe, okay, das verhebt nicht mehr, das verhebt nicht, das verhebt nicht. Und es ist einfach mega, mega dunkel um mich herum. Und es ist nicht mehr so viel davon übrig geblieben. Was übrig geblieben ist, und das war noch spannend, das ist so, vielleicht, ich habe es immer wieder zusammengefasst in Johannes 1,5, so das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auszulöschen vermögen.
Das ist ein Bibelvers im Neuen Testament.
Ja, genau. Sorry, ja, genau. Und das ist so, das ist für mich immer so, so stark im Sinne von, auch wenn alles ganz dunkel ist und irgendwo gibt es dort gleiches Licht und die Dunkelheit kann das nicht auslöschen. Und es geht mir nicht darum, den Bibelvers aufzuzeigen, der ist nicht so, aber das Gefühl von, es ist sehr, sehr dunkel und ich habe gleich gemerkt, irgendwo bin ich bis zu einem gewissen Punkt doch gehabt. Ja, irgendwo gibt es doch einen Punkt, wo ich selber nicht machen kann, aber gleich nicht, ja, ich kann nicht sagen, nicht tiefer gefallen. Es ist nicht immer das Gefühl von gefallen sein, aber es ist doch das Gefühl von, irgendwo gibt es die Hoffnung. Aber noch, weil gerade dort, wenn ich auch selber gemerkt habe, ich will eigentlich gar nicht mehr leben.
Du bist ja fast suizidal gewesen, kann man
das so
sagen.
Ja, völlig. Ja. Ich will wirklich nicht mehr wollen. Und bin dann so, weißt du, in dieser Spannung gewesen, von sagen, hey, es ist so ein schlimmes Gefühl. Und ich will doch jetzt nicht gleich gerade meinen Mann antun, wo wir frisch geheiratet haben und gleich mag ich nicht mehr. Es ist so. Und dort würde ich sagen, ist dann schon auch fest so das tiefe Gespür von dem Vertrauen, dieser Kraft, die mich irgendwo getragen hat, wo ich aber gar nicht so viel auch dazu machen
konnte. Aber wo irgendwo schlummert, also ja. Ein bisschen der Funken Glauben, der immer da ist.
Ja, vielleicht sogar noch die Kraft, die auf mich zukommt. Und mir vielleicht sogar einen Funken Glauben schenkt, wenn ich nicht mehr glauben kann. Weil es hat eine Phase gegeben, wo ich nicht aus mir heraus konnte glauben. Wirklich nicht. Und ich glaube, das beschreibt es vielleicht ein bisschen. Und dann ist es eigentlich mehr aus dieser Erfahrung heraus wieder schauen, was verhebt für mich, was geht für mich. Und ich würde sagen, es hat meine Theologie und meine Theologin sein und auch dann meine Pfarrerin und Wissenschaftlerin sich schon sehr, sehr verändert. Wo ich glaube, habe ich wie einen anderen Zugang bekommen zu Zweifel, zu Verzweiflung, zu kalt sein und so weiter.
Jetzt, was ja auch noch wichtig ist, zu sagen, es ist ja wirklich ein langer Prozess bei dir losgegangen. Es ist nicht einfach ein paar Monate, ein, zwei Jahre gegangen, bis du aus dem Trauerprozess draussen bist, bis es dir, ja, bis du wieder stabiler im Leben gestanden bist, sondern das war ein langer Prozess gewesen. Was würdest du sagen, so rückblickend, was war zentral gewesen in diesem langen Prozess, wo dir geholfen hat, wieder irgendwo Boden unter Füße bekommen, irgendwo auch wieder die Lebensfreude zu finden?
Ja, danke, sprichst du das an. Das ist auch etwas, was ich auch viel merke, ist, dass die Leute das nicht realisieren, wie lang der Prozess ist. Oder nach 3-4 Monaten ist es, auch bei normalen Todesfällen, oder? Ist häufig das Gefühl, es ist wieder gut. Nach 3-4 Monaten ist es überhaupt nicht gut.
Ich meine, man hat 3 Tage arbeitsfrei.
Ja, genau, oder? Und das dann ist schon funktionieren. Ja. Und das ist überhaupt nicht gut. Ich rede auch heute sogar viel stärker. Und das macht man aber auch so in der Trauertheorie viel stärker von Traueraufgabe als von Prozess. Weil es ist überhaupt nicht linear. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin wieder am Anfang und weiss nicht wo. Aber es sind so verschiedene Sachen gewesen, auf dem Trauerprozess oder nicht Prozess, bei diesen Traueraufgaben ist das eine, wo mir geholfen hat, also ich konnte nicht mehr auf Zürich können. Und ich bin ja wieder quasi Anfang Oktober zurückgekommen von den USA und ich bin im Frühling noch nicht in Zürich gewesen.
Also in der Uni meinst du?
Ja, genau. Ja, Zürich war immer gewesen. Die Uni, das Studium fertig machen, oder? Und das ist übrigens, das war sehr gelesen gewesen. Ich hatte andere Studienkollegen, die mit einem zusammen gelernt haben und die hatten keine Angst gehabt. Also ich habe mit denen weitergelernt, obwohl ich nicht mehr an der Uni bin.
Also keine Angst vor dir, vor deinen Emotionen?
Ja, überhaupt nicht. Wir haben uns getroffen, wir haben halt gelernt zusammen. Also ganz normal, das war super gewesen, weißt, das war so Normalität gewesen. Aber die Uni konnte ich nicht mehr können. Und ich hatte dort einen kirchlichen Mentor gehabt, das gehört dazu bei der Ausbildung zur Pfarrerin. Und der ist sehr, sehr ist einer der führenden Notfallseelsorger gewesen, auch im Bereich Suizid. Und der hat dann im Gespräch gemerkt, dass der Suizid war und dass ich wie nicht mehr studieren kann. Und der hat mir dann angeboten, dass wir auf Zürich gehen und wie die Stationen zusammen abschreiten. Und darum jetzt sage ich extra Zürich, weil ich bin nicht mal an den Stadelhofen gekommen, weißt du?
Ja.
Und dann sind wir zuerst am Stadelhofen gesessen und dann näher an die Fakultät und die verschiedenen Räume in der Fakultät und die verschiedenen Räume von den Unigebäuden, wo wir waren. Und das hat mir enorm geholfen, so als erstes. Aber wirklich so, ich habe dann auch im Buch und im Blog mal geschrieben, den Lebensfaden wieder aufnehmen, ich habe extrem gerne Tiere und ich habe dann 2 Strassenhunde gefunden in Italien. Und ich hatte gewusst, wenn ich die dort verhungere, die sind schon halb verhungert und haben die 2 6-monatige Rüden mitgenommen. Und dort jeden Tag müssen raus und die Aufgabe haben und neue Leute kennenlernen und wirklich, wirklich in Bewegung sein. Also körperlich, das hat mir sehr geholfen.
Also hast du aus den Ferien aus Italien die Hunde
mitgebracht.
Ja, ja. Und das so ein bisschen als eine neue Lebensaufgabe eine Art
gesehen. Ja, und Lebensfreude auch, weil die haben sehr viel Lebensfreude gehabt. Und das ist vielleicht auch, man hört es manchmal im Hintergrund, wie es bellt. Ich habe bis jetzt immer mehrere Hunde. Also das ist ganz etwas Wichtiges in meinem Leben, die Hunde. Und was auch noch war, bevor ich die Hunde gefunden habe, und bevor ich wieder auf Zürich bin, haben so Kollegen von mir völlig, ich studiere im Moment nicht und dann haben sie gesagt, ich will auf den Bauernhof helfen und dort einfach körperlich arbeiten und ich habe irgendwie mal an einem Tag 2 Tonnen Holz gespalten und so. Ich habe sehr viel Wut in das hineingeben, das hat mir auch total gut getan.
Also das Körperliche.
Ja, und die Hände in die Erde. Weißt du, so Erde, wie sich das, das hat mir sehr gut getan. Ja, nachher sind es wirklich die Hunde und dann das erste Mal aufs Grab, aber es ist wirklich, also ich muss sagen, es sind über die 10 Jahre und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin schon länger gefahren gewesen. Wir reden alle nicht über das, dann habe ich angefangen darüber reden und gemerkt, ui, die Person hat ihre Brüder zu Suizid verloren. Die ganz enge Freundin, weißt du, die ihre beste Freund. Und niemand redet darüber. Und dann habe ich angefangen darüber zu reden. Und dann nach 10 Jahren habe ich angefangen, den Blog zu schreiben. Und es ist auch schwierig. Ich habe ja viele Artikel und Bücher geschrieben, aber das ist so schwierig. Ich weiss noch, bis ich den ersten Blogbeitrag publiziert habe, habe ich gezittert. Und mein Mann sagt so, jetzt drück mal den Knopf.
Einfach, weil es für dich so emotional
aufgeladen so war und halt auch viel Preis gegeben. Und auch im Buch, ich habe ja Tagebuchausschnitt, alles rein, wenn ich gedacht habe, wir müssen einfach ehrlich sein, was abgeht in einem. Und das war schon nochmal ein heilsamer Prozess gewesen. Darüber schreiben, darüber nachdenken. Und dann, was mega wichtig ist, 10 Jahre später bin ich wieder in der Bryce Canyon. Wieder an diesem Ort. Und wo weißt du, so, du hast ja vorhin gefragt, also, wie hast du dich da, weißt die Bilder, und es hat mir sich so in mein Hirn eingebrannt. Ich habe gemerkt, ich muss noch mal an den Ort, wo ich das Telefon bekommen habe. Und dann bin ich wieder da gewesen. Und es war früher im Jahr gewesen. Der Preis ist sehr hoch, es war noch Schnee gewesen und so. Und es war so ein bisschen bewölkt gewesen. Und dann sind wir da gestanden, an dem genau gleichen Ort, sind so die Wolken auf, die Sonne ist so durch. Und es ist wie so, ist so ein Vogel davon geflogen. Und ich kann so symbolisch können sagen, ja, ich kann es auch irgendwie ein bisschen versöhnt loslassen. Nicht im Sinn von, ich will nicht mehr daran denken, so, aber einfach,
so ein bisschen heilsamer Moment.
Ja, sehr heilsam, extrem wichtig, weil ich habe jetzt, auch das Bild ist ganz stark in meinem Hirn und in meinem Gefühl. Und auch sagen, hey, und ich kann und ich möchte auch weiterleben. Also es ist ja schon länger, ich bin ja nicht 10 Jahre suizidal gewesen, das war wirklich so im ersten Jahr gewesen, aber ich möchte auch weiterleben und es ist immer noch, schade, bist nicht da und es tut mir immer noch weh, aber ich habe auch Freude und ich darf Freude haben und es ist mega wichtig, dass man darüber redet. Also es war sehr, sehr versöhnlich. Und ich glaube, nicht alle müssen irgendwie dorthin zurückkommen. Für mich war es so wichtig.
Ja.
Es war natürlich auch nicht gerade am Wegrand, aber es war wichtig.
Ja. Ja, du hast gesagt, du hast dann angefangen darüber reden, darüber schreiben und hast gemerkt, boah, irgendwie jenes die Leute reagieren auf das im Sinne von, ja, ich kenne auch jemanden, ich habe auch jemanden verloren durch Suizid. Weißt du, hast du das Gefühl, hat sich das aber in den letzten 10, 20 Jahre verändert, dass man heute eher über Suizid redet, dass es bewusster ist, oder ist es immer noch so ein Tabuthema?
Nein, es ist eine schwierige Frage zu beantworten. Weißt du, ich finde, auf die einen Seite ist es ja nicht tabu. Jedem zweiten Hollywood-Film nimmt sich irgendwie etwas Leben oder die Heldin oder der Held opfert sich so ein bisschen in einem suizidalen Weg am Schluss. Das ist irgendwie mega widersprüchlich. Und gleich, wenn es einem selbst betrifft, ist es ein Tabu. Ich finde, je nachdem, auf den sozialen Medien wird auch mehr darüber geredet. Ich bin dann auch, als ich das Buch geschrieben habe, auf Facebook in so eine Trauergruppe gegangen und so. Ich habe gemerkt, da passiert wirklich auch viel, auch gut. Nicht nur, aber auch gut. Darum würde ich sagen, es ist vielleicht schon nochmal mehr im Gespräch. Eben, es gibt Hashtags und so weiter. Aber es ist das Gefühl, wenn du wirklich am Trauern bist und sehr betroffen, ist es doch nicht so, dass man einfach mal geht und ich rede jetzt mal drüber.
Ja.
Und, aber was ich auch finde, ist, es hat zum Beispiel auch zugenommen mit Selbsthilfegruppen. Auch für Eltern von Kindern, die sich suizidiert haben und so. Ja.
Also irgendwo ist auch ein bisschen, ist man ein bisschen sensibilisierter vielleicht?
Oder ja, genau.
Gibt es mehr Fachpersonen auch, die sich auf das spezialisieren, in der Begleitung von Hinterbliebenen?
Ja, ich finde auch. Und was auch etwas ist, ich meine, ich habe extrem viel damals noch das Wort Selbstmord gehört. Und ich finde, das kannst du eigentlich nicht verwenden. Mhm. Also das schreibe ich ja darüber und das sehe ich auch, weil das hat, ich meine, ein Mord, das ist etwas anderes als sich suizidieren. Und das hat ja so viel, ich meine, das ist mit so einer tiefen Verzweiflung zu tun. Und da finde ich die Sensibilität schon ein bisschen gewachsen.
Mhm.
Aber das heisst nicht, dass wegen dem nicht einfach Leute die Strassenseite wechseln, wenn sie jemandem begegnet, der hinterbliebenen Person. Und so.
Jetzt, man sagt ja, Trauer kommt ja in Wellen, manchmal unvorbereitet, aus dem Nichts raus. Wie ist das bei dir heute, nach dieser langen Zeit? Gibt es noch so Wellen von der Trauer, die plötzlich über dich kommen, oder hat das abgenommen?
Es hat schon sehr stark abgenommen. Aber es sind lange wirklich starke Wellen gewesen. Es hat kleine Sachen gegeben, wie so Triggersachen, die Jöckeli kosten. Ich konnte nicht mehr an dem spielen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass Angelika hat mir eigentlich aufs Hochzeit, wenn wir zurückkommen, hat sie gesagt, hat sie eigentlich ein Geschenk wäre ein Jöckeli-Kasten gewesen, den man natürlich nie bekommt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss jetzt einen kaufen.
Mhm.
Ich glaube, ich muss das wie wieder, das ist vielleicht so eine, das ist sehr gegenständlich gewesen, oder? Es hat eine Pflanze gegeben, die Angelika so gern kennt. Die hast du damals in der Schweiz nie nicht bekommen, weil ich den Samen aus Spanien bestellt habe. Also, manchmal sind es so kleine Sachen. Oder, wo ich manchmal noch nicht mehr war, wo ich mit ihr war. Oder im Vikariat, im Pfarrer, wenn ich dachte, es wäre so schön, wir könnten das zusammen erleben. Und heute ist es vielleicht eher, hat es sich ein bisschen geändert, weißt du, nicht mehr zu dieser tiefen Trauer und Verzweiflung, das ist es nicht, aber manchmal zu dieser Melancholie.
Mhm.
Ich denke, hey, du hättest Freude daran, oder es wäre so schön, oder ach, wäre das jetzt toll, wir könnten das zusammen erleben. Oder ich würde das jetzt gerne mit dir besprechen. Ich würde gerne anrufen. Oder ich würde wissen, was du dazu würdest denken.
Mhm.
Und das gibt es schon immer noch. Und das ist wahrscheinlich auch
wahrscheinlich
gut
immer
so.
Ein bisschen dazu
ja,
gehören,
ich glaube, das ist auch gut so.
Mhm.
Weil das ist nicht einfach ein Verlust, wo du kannst sagen, das ersetze ich mal mit jemand anderem. Und von dem her finde ich, darf die Lücke auch irgendwo offen sein. Aber ich glaube, es wäre nicht gut, wenn sie jetzt immer noch, weißt du, klaffende, eiternde Wunde wäre. Das wäre nicht gut. Das wäre wirklich krankhaft. Aber so sagen, ja, ein bisschen das Melancholische, was bleibt. Und das ist, aber, weißt du, auch versöhnt. Ich finde das auch gut.
Ja. Was würdest du sagen, wie hat der Verlust von der Angelika, der Suizid, deinen Blick aufs Leben und auf den Tod verändert? So, ich meine, es ist dir ja vorher schon bewusst gewesen, dass das Leben endlich ist, eben durch Studium, Theologie studieren, wo dich mit diesen Themen auseinandersetzt, als Pfarrerin und so, aber es dich so persönlich trifft.
Es ist einfach viel, viel realer geworden. Es ist mir, glaube ich, viel bewusster geworden, wie der Mensch das Leben, wie der Sonne durch die Finger rinnt, wirklich. Oder? Ja, weißt du, so wie ein Stein, wo du ins Wasser wirst und die Wellen, und sie können sehr schnell, sind sie dann weg, sich ausbreitet. Und ich glaube, das ist halt schon, ich bin 26 gewesen und das ist mir schon sehr, sehr präsent und real gewesen und habe darum auch so meinen Blick auf die Endlichkeit prägt. Ja, ich glaube, das ist, ich bin auch immer mal wieder überrascht gewesen, weißt du, als ich dann Pfarrerin gewesen bin, wenn ich auch können, an ein Trauergespräch gehabt von einer 94-Jährigen, die gestorben ist. Und die Familie war völlig sprachlos und entsetzt gewesen, so als, wie hat das können passieren, dass die Person stirbt? Also, weißt du, sich nicht damit auseinandergesetzt, wo mir dann fast nicht mehr verstanden haben, wenn ich einfach doch relativ jung so eine enge Person verloren habe. Ich glaube, das ist es ein bisschen. Und zu was es aber schon auch führt, ist, dass ich immer wieder auch versuche, extrem bewusst auch Momente wahrnehmen, Alltag wahrnehmen, eben so schöne Frühlingstage wie heute, wenn ich mit den Hunden draußen bin, einfach schnell durchschnaufe und sage, es ist so schön. Und so bewusst dann das Leben schnell wahrnehmen.
Mhm. Welchen Platz hat Angelika heute in deinem Leben?
Gute Frage. Ich würde sagen, der Platz ist eigentlich in der Erinnerung. Weil es ist ja schon lange nicht mehr in der Gegenwart. Es ist in der Erinnerung und es ist auch die Lücke, die ich vorhin davon geredet habe, wo nicht einfach zu oder geschlossen ist. Und das heisst, ich denke auch nicht mehr täglich an sie. Aber meine Gedanken wandern doch immer mal wieder zu ihr.
Gibt es auch dann manchmal auch Gedanken von der Dankbarkeit im Sinne von dankbar für den Mensch, den du hast von deiner Seite hast, oder ist es schon mehr das Traurige?
Das ist eine extrem gute Frage und ich habe mir die im Fall so noch nicht überlegt. Ich glaube, es ist eher das Melancholische. Natürlich dankbar, weil wir haben wirklich viel erlebt und es ist eine gute Freundschaft gewesen. Und das ist auch schön gewesen. Aber ich glaube, vielleicht ist das in 10 Jahren nochmal anders, aber es wird doch das Melancholische überwiegt dann eben gleich.
Sabrina, du hast so viel eigentlich zu sagen zu dem Thema und ich habe das Gefühl, wir können dem in dem einen Podcast gar nicht gerecht werden, da müssen wir dein Buch lesen. Aber gleich noch, weißt du, was würdest du sagen, so ein, zwei zentrale Gedanken, wo du auch möchtest Leute weitergeben, die eben hinterbleiben sind von Suizid, die vielleicht gerade voll drinstecken in dieser Traueraufgabe, wie du es vorher genannt hast. Was willst du ihnen an die Hand geben?
Also Zeit. Ich finde wirklich Zeit. Aber Zeit heisst nicht im Sinn von, man kann ja in dem Trauerstrudel und Scham, weißt du, wie drin stecken bleiben und nicht weiterkommen. Aber schon auch, das ist nicht einfach nach eben einem halben Jahr oder einem Jahr einfach vorbei und gegessen. Ich glaube, das ist, was ich sehr würde empfehlen, ist auch, bewegen. Also, weißt du, wie über den Körper auch geht, um auch das Leben irgendwie zu spüren, sich bewegen. Eben, bei mir sind es Tiere. Sind es die Hunde, der Bauernhof haben wir erzählt. Aber wirklich auch das aktiv werden, das Rausgehen, auch das Leben spüren. Das. Dort, wo es geht, auch anfangen darüber zu reden. In einem so ein bisschen Safe Spaces. Menschen, wo man weiss, ja nicht Angst haben davon. Oder wirklich auch eine Selbsthilfegruppe suchen. Oder wenn es gibt ja auch komplexe Tourprozesse, wo man selber nicht einfach rauskommt, wo der Strudel ist und runterzieht, dann auch therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Ich finde das schon etwas sehr, sehr Schweres, was einem auch trifft und wo man nicht einfach muss meinen, das eben, ist jetzt einfach alleine so zu bewältigen. Also von dem her gibt es wie verschiedene Sachen. Und auch so ein bisschen darauf hören, was habe ich auch Lust, was will ich gerade. Und dann nicht ein schlechtes Gewissen oder ein Schamgefühl haben, sondern sagen, dann probiere ich es mal aus oder ich treffe mich mit dieser Person oder keine Ahnung, ich lerne vielleicht etwas Neues. Es braucht auch ein Zeitchen, bis ich so Sachen quasi wieder spüre.
Dass man die Energie hat vielleicht, oder?
Ja, und vielleicht auch wie sich selber überhaupt, weißt, so kann auch ein bisschen spüren, aber dann auch nicht aus Dauer und auch aus schlechtem Gewissen nicht wieder am Leben teilnehmen. Das ist ja auch etwas, und sagen, hey, und ich mache es gerade extra. Oder, ja, wenn wir es zusammen gemacht hätten, ich weiss, die Person hat gefragt. Ich weiss zum Beispiel, die Angelika hat Hunde geliebt. Sie hat immer einen Hund wollen. Ich ja auch, wo ich die zwei Hunde gefunden habe und dann mit denen unterwegs gsi bin. Ich habe so viel brüllt beim Unterwegssein und habe so viel gedacht, hey, du hättest so Freude an diesen Hunden auch. Und gleich ist es etwas Versöhnliches gewesen. Weißt du, es sind so Sachen. Und wirklich aber auch so ein bisschen der Lust am Leben, so ein bisschen wie den Lebensfaden wieder aufnehmen. Es klingt einfach und es ist aber schwierig. Aber wo fühle ich mich auch lebendig?
Danke vielmals, Sabrina, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Dein Buch werde ich selbstverständlich verlinken. Dort findet man noch ganz viel mehr Punkte, wo wir jetzt nicht darauf eingehen können. Aber danke für das, was du mit uns geteilt hast.
Danke dir vielmals für das gute Gespräch.
Gerne. Wir haben in dieser Folge über Suizid geredet. Und wenn du selber gerade in einer Krise steckst oder Suizidgedanken hast, dann möchte ich dich auch fest dazu ermutigen, dass du mit jemandem darüber redest und auch Hilfe holst. In den Shownotes habe ich ein paar Anlaufstellen verlinkt, auch solche, wo du dich ganz anonym melden kannst. Und du findest dort auch Hilfe für Hinterbliebene von Suizid, falls du jemanden in deinem Umfeld verloren hast. Auch das Buch von Sabrina Müller habe ich dort verlinkt. Wenn du diese Folge hilfreich gefunden hast, dann darfst du sie mega gerne jemandem weiterempfehlen. Und ich freue mich auch über deine finanzielle Unterstützung. ERF Medien, wo der und andere Podcasts produziert, lebt von Spenden. Einen Link zum Spenden findest du ebenfalls in den Shownotes. Danke vielmals. Ich bin Evelyn Gutknecht, freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist.
«Endlich Leben», ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.